Das ist Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, es braucht viel Zuversicht und Kraft in der aktuellen Situation. Darum wollen wir unbeschwerte Freude und auch Beständigkeit vermitteln, was im Moment gerade für uns alle ganz wichtig ist. Freude natürlich in Form von Weinwissen und Weingenuss und Beständigkeit. Irgendwie natürlich auch in Form von Wein, aber auch mit unserem Gast, Christoph Schwegler, Geschäftsführer von der Staatskellerei in Zürich. Christoph, schönen guten Abend.
Guten Tag,
besser gesagt.
Hallo.
Und auch Beständigkeit mit dir, Gast, selbstverständlich.
Hallo, Elena.
Schön bist auch du da. Christoph, du bist ja schon mal bei uns gewesen, in der dritten Folge von Weinfach. Wer die Folge noch nicht gehört hat, die kann man selbstverständlich noch einmal nachhören. Dort haben wir ja schon sehr viel über die Staatskellerei erfahren und haben es dort schon ein bisschen erwähnt. Am Schluss, ihr seid wahnsinnig innovativ. Ihr geltet auch ein bisschen als Trendsetter. Wo inspiriert ihr euch dann immer wieder von Neuem?
Sehr viel über die persönlichen Kontakte. Und zwar eigentlich im nächsten Umfeld. Sprich, über Freunde, die einem Ideen zuspielen. Oder sei es im Team selber, von der Staatskellerei, wo das Team auf einem zukommt und sagt, wäre das nicht mal etwas. Und natürlich auch im Alltag, wenn man ganz einfach mal in einem Weinladen steht und sieht, was da für eine grosse Auswahl einem entgegenlacht, wo man dann auf neue Ideen kommt.
Aber das klingt jetzt so lockerflockig. Eben, du sagst ja so Kollegen vielleicht, die einem irgendeine Idee zuspielen. Hast du ein Beispiel? Was könnte das sein zum Beispiel?
Also, um ein bisschen vorausgreifen, wir werden nächstes Jahr mit einer komplett neuen Linie kommen. Und dort werden wir Konzentration haben auf sortenreine Wein. Das ist ein Trend, der schon lange existiert und immer stärker wieder kommt. Und das ist so ein schönes Beispiel, wo immer mehr, da bin ich wieder bei dem Punkt vom persönlichen Umfeld, Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, mach doch mehr sortenreine Wein. Das ist einfach etwas, wo wir Fans sind davon. Und das ist jetzt genau so etwas, wo wir in Angriff nehmen und nächstes Jahr werden auf den Meer bringen.
Mhm. Also da kommt jemand und sagt, du, jetzt haben wir einen Merlot gehabt, ich weiss nicht wo, irgendwo in Italien oder ein Cabernet Sauvignon irgendwo noch, und sagt, kannst du nicht einmal einfach nur die Trauben ohne das Zeug?
Exakt. Das ist genau so.
Ist das ein Trend?
Ich würde also, nicht von
einem Trend... Nimmt das zu? Also,
Das nimmt zu, ja. Da kann man vielleicht von einem kommenden Trend sprechen. Ich finde das auch schön, dass der Konsument das Bewusstsein hat und wirklich sich auch tiefer interessiert für die Sorten und ihre Vielfalt. Und eben dann die, die eben auch einsortig und pur können geniessen.
Mhm. Da, aber Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, Elena, ist denn das nicht ein bisschen gegen die Ehre von einem Weinmacher? Das ist ja die grosse Kunst. In einem Chateau Neuf du Pape zeigen wir 13 Sorten, oder sie dürfen sie brauchen. In anderen Weinen hat es 3-4 in einem Bordeaux, was weiss ich. Jetzt kommst du und sagst,
schon
ja,
wieder
mir, ja, das ist in Gottes Namen der Nabel der Weinwelt. Es tut mir leid. Ich habe Italien auch gesagt. Aber ist das nicht eine kleine Beleidigung für euch? Jetzt nimmst du die Merlot-Truppen oder welche auch immer und jetzt machen wir da einfach einen schönen, ohne irgendetwas anderes dazu.
Im Gegenteil, wie ich vorher gerade gesagt habe, das finde ich sehr schön, dass wir eben das auch einsortig zeigen können. So kann man den Wein in seiner eigenen Charakterstärke ja viel schöner kennenlernen. Und wir sind ja mit fast 26 verschiedenen Weinen so breit im Angebot, dass wir auch Weine haben, die Cuvées sind, sprich, wo verschiedene Traubensorten drinstecken.
Okay. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz beim Inspirieren bleiben. Du hast ja gesagt, du gehst in andere Weinläden dich inspirieren lassen. Was könnte das dann dort sein? Also Wein ist ja Wein, oder?
Ja, Wein ist Wein, das ist ja so. Du redest ja jetzt auch ein bisschen vom Auftritt und eben wie man winifiziert. Ist es natürlich nicht nur in den Weinladen gehen, sondern dann eben auch noch mit dem Wein dann eben heim und nachlesen, wer steckt dahinter, was sind da für Produzenten dahinter, was haben die für eine Geschichte. Und so natürlich dann Ableitungen zu machen.
Also ja, es gibt, aber probieren tust du sie schon auch, nicht nur nachlesen.
Das ist dann eigentlich Grundvoraussetzung, zum Weiterkommen.
Viel, genau. Viel Leidenschaft dahinter, eben auch für die Trends natürlich.
So ist es, genau.
Wahnsinnig, ja. Im Oktober war ja Ernte, wie ist die abgelaufen? Ist ein gutes Jahr gewesen, wenigstens für den Wein.
Also wir dürfen sehr zufrieden sein, wirklich. Und der Weinproduzent oder der Winzer, der hat natürlich jedes Jahr irgendetwas zum Klönen. Das gehört aber auch dazu.
Das sind auch Sonnig,
Das sind auch Sonnig, genau.
Mit Bauern, immer am Mützeln.
Genau, aber wie gesagt, wir haben in den letzten Jahren immer wieder einmal Beeinträchtigungen gehabt, sei es Frost, sei es Hagel. Und das Jahr dürfen wir wirklich Holz anlangen und sagen, wir haben wunderbare Qualitäten für ihn holen. Wir haben Zielmenge, wie wir sie uns vorstellen. Wir sind verschont geblieben von Krankheiten und wie gesagt von Frost und sonstigen Unzulänglichkeiten und freuen uns auf bereits erste Fruchtextraktionen, die uns jetzt da dem Jungwein entgegenkommen. Gärung ist jetzt durch und jetzt sind Kellerarbeiten natürlich schon bereits im vollen Gang, um den Jungwein dann fit zu machen, dass er im nächsten Jahr auch in euren Genuss kommen darf.
Da freuen wir uns drauf.
Sehr wohl.
Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen Beständigkeit und Zuversicht vermitteln in dieser Folge von Weinfach. Ich würde sagen, wir fangen gerade an mit Weisswein, mit Degustieren. Es hat eine wunderschöne Sonne drauf, eine goldige Sonne. Also ich interpretiere es als Sonne.
Korrekt. Solaris heisst der Wein. Und das hat einen Hintergrund, dass die Sonne auf dieser Etikette ist. Er ist nämlich biodynamisch gemacht. Wir probieren heute Weisse. Solaris ist die Traubensorte, die heisst so. Wir haben dazu auch einen roten im Sortiment und der heisst Lunaris. Das sage ich nur gerade, um das Sonne-Mond-Spiel auszuzeigen, wo wir da spielen. Warum Sonne-Mond und warum biodynamisch, was steckt da dahinter? Das ist, der biologische Weinbau ist da natürlich vorausgesetzt, aber die Rebarbeit richtet sich eigentlich nach dem Mondkalender aus. Also man braucht auch ausschließlich organische Präparate, um die ganze Biodiversität sorgt dafür, für das natürliche Gleichgewicht, das wir da pflegen wollen. Mhm. Wie gesagt, das sind sehr kontrollierte Präparate auf pflanzlicher Basis, die wir da natürlich einsetzen. Und wie gesagt, Biodynamik betrachtet eigentlich den Weinberg im Kontext zu den kosmischen Rhythmen. Und das ist etwas sehr Schönes. Und ja, das darf man nicht unterschätzen, wenn man daran denkt, was Ebbe und Flut auslöst, zum Beispiel. Also von dort her wird die Kraft genützt. Und jetzt wollen wir mal in die Degustation steigen.
Ob wir was Biodynamisches rausschmecken und rausgespürt. Genau. Ui, süß.
Also er besticht durch eine Exotik. Es ist ein Balanceakt, wo man jedes Jahr natürlich darauf den Fokus legen zwischen Süße und Frische und dass er eben gleich auch noch Struktur behaltet. Mhm. Die Typizität für die Traubensorte ist so ein bisschen, du merkst es jetzt in der Nase, so ein bisschen das Ananas, so ein bisschen Aprikose, Pfirsich. Also ein richtiges Fruchtpaket, das sich dann nachher auch wieder im Gaumen zeigt.
Gibt es die auch sonst noch immer, die Solaris-Trauben? Das ist mir überhaupt kein Begriff.
Die wird nicht im grossen Stil angepflanzt. Dadurch, dass sie eben auch zur Verrieselung neigt. Wir sind der grösste Anpflanzer jetzt in der deutschen Schweiz. Und er ist immer noch eine Rarität, kann man sagen, und auch verhältnismäßig junge Züchtung aus den 70er Jahren aus Freiburg im Breisgau, wo er gezüchtet worden ist und also eigentlich mit dem Aromaprofil immer noch Pioniercharakter hat. Genau.
Eben, wir haben es vorher schon gehabt, über Trendsetter, du hast vorher geredet über das Biodynamische, aber in dem Fall muss man biodynamische Wein auf den Markt bringen, wenn man will Trendsetter sein?
Ja, nein. Zum einen, wenn man es so nennen will, Trendsetter, dass wir, wo wir angefangen haben vor ein paar Jahren mit biodynamisch, dass in unserer Region, sprich in der Zürcher Region und in der deutschen Schweiz, noch nicht viel sich daran gewagt haben. Und von dort her vielleicht ein bisschen Pioniercharakter gehabt haben, was dann auch hoffentlich einen Trend auslösen kann, der jetzt auch der Fall ist. Sehr viel produziert auf biologisch und biodynamischem Niveau. und auf dem anderen, ja, soll es auch ein bisschen etwas Innovatives sein, wie du richtig sagst, wo man etwas macht, wo man auch noch nicht so kennt aus der Region. Und dadurch auch ein bisschen grösseres oder anderes Bewusstsein zum Weintrinken durch das aktivieren.
Auf der Hinterseite steht noch Demeter.
Ja.
Das kennen die meisten wahrscheinlich aus dem Reformhaus.
Demeter ist ein sehr strenges, bald 100-jähriges Ökolabel für die biodynamische Landwirtschaft und regelt eigentlich die schonende Verarbeitung strenger als jedes andere Label, wo einfach für naturnah und nachhaltig steht.
Aber du bist ja wirklich ein Kenner. Spürst du jetzt die Biodynamik aus dem Solaris raus? Du musst nicht lachen.
Super.
Also, weil ich,
das kannst gut, du so
ich bin ja nicht
natürlich
der Weisswein-Spezialist.
Also, würde ich jetzt lügen, wenn ich das rausgespüren würde.
Würde es ein Veganer merken? Jetzt
nein.
Böse gefragt.
Nein, da geht es tatsächlich darum, dass man einfach wirklich weiss, dass die Inhaltsstoffe pflanzlich sind. Von dort her.
Also es geht ums gute Gefühl.
Geht es ums gute Gefühl, ums nachhaltige Gefühl, um die Ideologie dahinter natürlich auch, die Produktionsideologie. Und ich glaube, du könntest den grössten V-Crack da dahinter setzen, zum Degustieren, und er könnte das nicht.
Das beruhigt mich.
Spotten, nein.
Also er könnte wirklich nicht sagen, dass jetzt konventionell hergestellt, beziehungsweise eben biodynamisch.
Da jetzt nicht, wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen und von den Natural Wines reden, die dann ungeschwefelt sind und wirklich sehr puristisch daherkommen, dann kann man natürlich den Unterschied zu einem kommerziellen, sage ich jetzt mal auch designten Wein natürlich herausfinden. Das okay. Ist so.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt über zu der Route, weil da bestechen uns zwei wunderschöne Flaschen, die einem schon ins Auge stechen, ganz schwarz gehalten. Mit was machen wir weiter?
Ich würde jetzt den EO als Ersten nehmen, den roten EO.
Der ist wirklich, ist ganz schwarz, also die Flasche natürlich und dann die Etikette auch so schwarz. Und in einem leuchtigen Orange steht das EO drauf. Ihr seid ja eben auch bekannt für die speziellen Etiketten. Wie haben wir jetzt das designt oder wer ist da drauf gekommen? Auch das Schlichte besticht.
Ich glaube, wichtig ist, dass man mit der Einfachheit arbeitet. Auf der einen Seite vom Namen, EO. Das geht leicht ins Gedächtnis. Man kann auch wieder in den Laden gehen und den Wein glaub, schnell wieder erkennen im Gestell.
Ja, aber wenn die Kiste Flasche, das ist ja Wahnsinn.
Ja, die ist ein bisschen schwerer, genau.
Schwer.
Genau,
ja, also das. Fast das Gefühl, hättest du eine Magnumflasche in der Hand.
Das nicht, dass ich
das
wahnsinnig Zeichen, viel habe. Dann hat man das Gefühl, wow. Man kommt ein bisschen mehr Wein fürs Geld.
Entschuldigung,
über,
ich kann nicht unterbrechen.
Genau.
Alles gut. Heisst EO etwas, Christoph?
Ja, das heisst fließen, strömen, in etwas übergehen. Da suchen wir natürlich auch Namen, die eben gut soundig sind, die im Gedächtnis bleiben. Und wir haben einen weissen EO dazu, einen Chardonnay, und der ist dann in einem Hellleuchtgel auf einer schwarzen Etikette. Also sehr prägnant. Ich glaube, der erste Eindruck muss ansprechen und Lust auf den Griff ins Gestell auslösen. Dann der erste, wir haben nur ein paar Sekunden Zeit, wo der Kunde
entscheidet
vor dem Gestell steht. Und die Optik ist halt schon oft der erste und wichtigste Entscheid für den Kauf. Und früher haben wir Bilder drauf auf den Etiketten in unserer Geschichte mit Kilen und Rebbergli. Und das hat natürlich wenig Kaufabsicht, die das dann nachher auslöst. Also von dort her, der erste Eindruck muss funktionieren und ist die Visitenkarte für uns. Und muss natürlich nachher auch repräsentieren und die Marke natürlich dann stärken und im Gedächtnis bleiben.
Aber es gibt ja viele Weine, die eben immer noch sehr, sehr klassisch daherkommen. Ich nenne jetzt das Land nicht.
Darfst du es gerne erwähnen?
Elena, also cool. Zum Beispiel die Franzosen, die ja sehr, sehr oft halt mit dem...
Was hast du gesagt? Sorry.
La France. Nein, mit ihren Chateaus vorne drauf sind. Und das seit Anbeginn der Zeiten, oder? dort funktioniert das sehr gut. Und da hast du mir jetzt gerade gesagt, da funktioniert das eigentlich nicht mit diesen Killeli und Rebberg oder was auch immer dann drauf war. Aber einfach das Klassische reduziert und einfach
nur zeigt, das eben, gut, oder? Innovativ, nicht wie die Franzosen. Man behaltet nicht alles einfach bei, was gut ist.
Mit dieser Gelgefuhr ist das Konservative, das Bewahren, genau, durchaus auch nicht das Schlechteste.
Langweilig.
Ich will vielleicht noch anfügen, ich darf vielleicht noch anfügen, dass es nicht so ist, dass es nicht würde funktionieren. Sondern es ist mehr auch unsere Entwicklung, die wir machen. Uns gibt es schon über 150 Jahre. Und die Etiketten, die haben auch die Berechtigung gehabt, mit einem Stich auf der Etikette schwarz-weiss.
Oder ja, das will man erwarten.
Wo man erwartet und wo auch immer noch viele ländliche Produzenten oder ländlich orientierte Produzenten, die auch die Kundschaft dementsprechend haben, weiter so machen. Und ich glaube, wir haben auch den Anspruch, mit einem jungen Team dahinter, uns, eben wie du auch gesagt hast, in die Moderne und in die Innovation zu begeben und mit der Zeit zu gehen. Und von dort her ist es sehr wichtig, da im Auftritt halt den Stil und den Charakter und alles weiterzuentwickeln und eben somit auch unsere Persönlichkeit von der Unternehmung mit dem auch ein Statement setzen, wer da dahinter steckt.
Du hast jetzt eben Produzenten angesprochen, also all eure Trauben, eben, die kommen ja aus der Region von, glaube ich, rund etwa 100 Produzenten aus 26 Zürcher Gemeinden, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Korrekt.
Wie reagieren denn die auf so poppige Etiketten, sage ich jetzt mal, weil die sind sich vielleicht schon noch von früher gewöhnt, eben eher so das Elterliche, das
Also Vergilte. Extrem offen und begeistert, weil wir aber auch sehr viele junge Produzenten haben, die da nachkommen in der Familie. Schön. Und natürlich da auch das begrüssen, auch sie, die da uns die Trauben liefern, haben wieder junge Bekanntschaften natürlich in ihrem Umfeld, wo natürlich genau das begrüßen, dass wir da mit der Zeit gehen. Ja,
schön.
Man kann vielleicht noch etwas dazu sagen, es muss gar nicht immer nur topmoderne Etiketten sein. Das beste Beispiel ist unsere bekannteste Linie Staatsschreiber, wo wir
die ist noch verschnörkelt, oder mit dem
ein bisschen
Gold.
Das verschnörkelte Hand, der Schriftzug allein als Staatsschreiber, als Bezeichnung, wo übrigens zurückgeht auf die Gründung 1862, wo der Gottfried Keller, Dichter und Novellenschreiber, in seinem Amt als Staatsschreiber funktioniert und fungiert hat.
Erster Staatsschreiber,
ja. Genau. Und das ist so ein bisschen eine Hommage, die Linie. Und die verkaufen wir in einigen Hunderten von Filialen von Coop. Und dort, warum erwähne ich das? Weil dort haben wir einen von den erfolgreichsten Wein können lancieren und haben eigentlich das breiteste Publikum schweizweit, das wir bekommen können für diesen Wein. Und es funktioniert mit so einer doch eher traditionellen, aber auch irgendwo eleganten Etikette. Und ich finde, das spricht auch sehr für die junge Kundschaft, die nicht immer nur muss eine fancy Etikette haben, sondern auch, dass Bewusstsein hat für etwas Traditionelles. Das kommt immer mehr in unserer globalen Welt, sage ich mal.
Schön. Vielleicht wundern sich gewisse Leute auch, warum wir nicht mehr so schön anstossen, aber auch wir selbstverständlich da mit Sicherheitsabstand. Es kommt mir vor wie Handgeben, man sagt sich nicht mehr richtig Grüezi. Jeder trinkt ein bisschen vor sich ein da. Du hast schon ein paar Mal genommen. Wie findest du ihn denn? Nicht? Hast du noch geschmeckt? Nein. Ich habe es so im Augenwinkel gesehen, du hättest schon ein bisschen noch nicht.
Ich finde ihn. Sampa? Was hast du da drin? Warte, ich muss spienzeln. Gamaret und Merlot.
50-50.
Genau. Merlot merkt man gut und Gamaret.
So die schwarzen Kirschen, ein bisschen das Gassis, das ist typisch, ein bisschen Eukalyptus in der Nase, das ist typisch für Merlot, wo ja da der Fruchtbringer ist, wo jetzt wirklich in der Nase sehr stark seinen Charakter zeigt. Und im Gaumen gehen wir dann so ein bisschen ins Pflumige.
Geht auf.
In die so ein bisschen Holunder-Marmelade und zusammen ein bisschen mit den Röstaromen, wo wir im französischen Holz ausbauen. Und von dort her hat er die feine Struktur und so ein bisschen die dezente Röstaromatik, die ihm sehr gut steht.
Dezent? Also ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer?
Nein, das können wir und wollen wir aber auch nicht liefern. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind nicht in Spanien. Wir sind immer noch in der Schweiz. Und da haben wir natürlich mit einem ein bisschen gemässigteren Klima unsere Charaktere nachher in der Wein, die wir da so wiederfinden.
Ja.
Gut, gleich 14%.
Ja. Unabhängig vom Alkohol hat er natürlich, das ist ein Geschmacksträger, der da hilft, von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Da haben wir jetzt natürlich mit dem 18er, wir mögen uns erinnern an einen sehr heissen Sommer, dementsprechend auch ein bisschen höhere Alkoholwert.
Mhm. Zu was würdest du den empfehlen?
Ich würde den ganz gut zu würzigen Speisen, weil die Kraft hat er schon, dass er da mithalten kann. Fleischgericht, Grillade, passt jetzt aber auch gut in die Wildzeit. Ich würde ihn so in dieser Kombi servieren.
Für mich, wenn eine Flasche so schwer ist, habe ich immer das Gefühl, der Wein ist auch schwer und ich muss ihn viel vorher aufmachen oder eben überlegt, dann muss ich den vielleicht dekantieren. Mhm. Wie sieht das aus da?
Dekantieren tut ihm sicher gut. Gerade ein bisschen bei einem jüngeren Wein, dass er auch ein bisschen zur Atmung kommt. Und von dort her ist das sicher einmal zu empfehlen.
Das Mikrofon war nicht mein Glas.
Ja, sorry.
Ist zu empfehlen?
Genau.
Zu dekantieren?
Das kann man bei einem jüngeren Wein auf jeden Fall machen, ja.
Ist das allgemein so? Jetzt sagst du, bei einem jüngeren Wein kann man das machen, also wenn er, was weiß ich, 5, 8, 10 ist, eher nicht mehr.
Es kommt sehr darauf an, woher kommt der Wein. Was für eine Qualität haben wir vom Wein? Du kannst natürlich, wenn du ihm zu viel Luft zuführst, durchs Dekantieren, was ja natürlich dann passiert, kann er natürlich auch oxidieren.
Okay.
Ja. Und natürlich dann fehlerhaft werden und das nicht mögen prestieren. Also das ist sehr qualitätsabhängig. Das kann man allgemein sagen, aber sicher lohnt sich's. Sich mit dem Wein auseinandersetzen und ein bisschen zu schauen, woher kommt er, was empfiehlt der Produzent in der Lagerfähigkeit.
Jetzt wechseln wir noch über zu unserer dritten wunderbaren Flasche. Es wird immer schlichter vom Design her, aber wir müssen eigentlich jetzt hier so Trommelwirbel haben, weil das ist nämlich der neue Star unter den Schweizer Raritäten. Das habe ich jetzt aber gespickt, so steht das edle Merlot von der Staatskellerei Zürich.
Wer war denn da so bescheiden und hat denn das verfasst?
Komm, der darfst du noch mal. Ich mach noch mal.
Das kommt nicht von uns.
Das kommt nicht von uns. Das kommt tatsächlich nicht von uns. Das ist der Merlot. Und wenn du sagst, eben ein bisschen reduziert, dass Zuhörer daheim sich das können vorstellen können, was unter reduziert vom Auftritt gemeint ist. Wir haben einfach ein schwarz auf schwarz eingeprägtes M. In Briefmarkengröße vorne auf der Flasche.
Das sieht total heiss aus.
Und wir haben da wirklich wollen, eigentlich, wie du sagst, minimalistisch auftreten. Hinten haben wir einen Satz, das Beste, was wir aus einem Kilogramm Merlot machen können. Und viel mehr wollen wir da dazu nicht sagen. Man soll sich da in die Degustation geben und sein eigenes Urteil und Geschmack walten lassen.
Was ein Kilo Trauben? Für eine Flasche Wein?
Das ist so.
Okay.
Was uns sehr freut, und das ist sicher eine Erwähnung wert, mit unserem ersten Jahrgang von dem Merlot haben wir am bekannten und, darf man auch sagen, renommierten Wettbewerb Mondial die Merlot eine Goldmedaille bekommen.
Wow.
Wo sich da der Vierreihe mit Designer Merlos. Und das ist natürlich für uns und vor allem für mein Team und dort gehört das Kompliment an eine schöne Auszeichnung. Typisch für den Merlot auch wieder da, wir haben es vorher schon ein bisschen angesprochen, beim EO, wo ja auch 50% Merlot drin ist. Darum haben wir uns übrigens auch entschieden, wir machen jetzt einen 100%igen Merlot, weil der EO so gut funktioniert hat, in dieser Mariage mit Gamare zusammen. Dass auch wieder die Holunder-Aromatik drin ist, dass ein bisschen Johannisbeeren findest, auch wieder da, so die schwarze Kirsche, so ein bisschen Backpflume kommt mir jetzt auch noch gerade in den Sinn.
Mhm.
Wunderbar.
Schocki.
Ja,
dunkle Schocki, nicht? Passt dunkle Schocki.
Genau.
Und ganz seidig, oder? Wenn du nicht trinkst.
Wahnsinn.
Also da kann man jetzt auch
feine Wein.
Über die klassische Essensbegleitung hinweggehen und sagen, du empfindest da die dunkle Schocki raus, schmeckst die raus. Warum nicht zu einem Schokküchli kombinieren? Warum nicht ein bisschen neue Wege gehen?
Ja,
und nicht
also
nur klassisch zum Rostbraten oder jetzt zum Wildgericht, wenn wir gerade in der Saison sind. Ich finde, da soll man der Fantasie freien Lauf lassen.
Über Preise haben wir gar noch nicht geredet. Wo liegen wir jetzt da preislich?
Wir liegen da bei 45 Franken.
Und der EO, dort sind wir 38, ist das richtig?
Das ist korrekt, der ist 38. Mhm. Wir sind da bewusst ein bisschen hochpreisiger. Das sind Top-Lagen. Wir haben kleine Auflagen, also Raritäten mit kleinen Auflagen. Es ist gefragtes Traubengut. Also von dort her natürlich auch nicht ganz günstiges Traubengut und dementsprechend wir bauen das natürlich auch wirklich in top französischen Barrique aus Tranquet-Eichen aus.
Ich habe nichts gesagt.
Das heisst nur Barrique.
Ja, ja. Und da schauen wir natürlich auch in der Herstellung auf hochwertigste Qualität.
Aber nicht jetzt zum Schönreden, es lohnt sich.
Das freut mich.
Lohnt sich sehr. Der ist wirklich ausgezeichnet. Ja.
Also bei allen, muss man sagen. Wirklich. Nur noch etwas ganz Kurzes. Ich habe das Gefühl, Wein sei von Grund aus vegan. Das ist aber ein Irrtum.
Das ist ein Irrtum. Viele schöne, also viele, ich will da keine Wertung zu stark aussprechen, immer noch mit tierischen Produkten, sei es Eiweiß oder Casein. Und wir können sagen, dass wir bei uns in der Staatskellerei alle Weine mit pflanzlichem Erbsenprotein klären und schönen.
Jetzt hast du mir gerade angestopft, was hat Eiweiß im Rotwein zu suchen?
Das ist einfach eines von diesen tierischen Mitteln, die man nützt, um eine optimale Klärung vom Wein hinzukriegen. Genau, um die Traubpartikel rauszubringen. Kann einem ein bisschen befremden, wenn man es so hört. Da muss man schon noch dazu hören, dass es eben zur klassischen Klärung gehört aus den Historien heraus. Wo aber, wie gesagt, auch irgendwo veraltet ist, wenn man will, den Wein eben auch so machen, dass es für Leute auch stimmt, die vegan sich ernähren.
Das ist auch spannend. Auch in dieser zweiten Folge mit dir, Christoph. Wir könnten noch ganz lange weiterschwätzen. Wir haben es erwähnt, schon am Anfang, der dritte Podcast von Weinfach, der war schon mit dir und eben der Staatskellerei. Wer mehr wissen über die Geschichte, eben du hast es ganz kurz angesprochen mit dem Gottfried Keller und so weiter, der kann gerne unseren Podcast nachhören, eben die Folge 3. Und wenn Sie Fragen haben zu der Staatskellerei oder allgemein zu Wein, können Sie uns jederzeit ein Mail schicken auf weinfach@muevenpick-wein.ch. Und jetzt dürfen wir noch etwas Wunderbares verkünden. Wir haben ja gesagt, Zuversicht und Kraft wollen wir ein bisschen vermitteln und eben ein bisschen Beständigkeit in dieser doch nicht einfachen Zeit für uns alle. Eben nicht einmal wir können mehr anstoßen. Man soll es aber daheim können mit den Liebsten. Und darum verlosen wir ein wunderbares Päckchen Wein mit all dem, was wir heute haben dürfen degustieren. Solaris, Merlot und EO. Für das selbstverständlich auch ein Mail schicken auf weinfach@muevenpick-wein.ch. Und wir drücken die Daumen und wünschen viel Glück. Selbstverständlich auch, dass wir alle gesund bleiben. Und wir haben es schon ein paar Mal gesagt, irgendwann hoffentlich wieder ein bisschen Normalität kommt. Besten Dank, Christoph Schwegler, Geschäftsführer von der Staatskellerei. Und wir kommen wieder mit Weinfach, eben mit Sicherheitsabstand. Aber wir sind ein sicherer Wert auf jeden Fall. Besten Dank an dir, Gaston.
A la prochaine. Ciao.
Vielen Dank.
Danke auch. Ciao miteinander.
Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.